Willkommen in der Gesundheitsarena, dem Podcast der KV Bayerns. Bei uns dreht sich alles um die ambulante medizinische Versorgung der Menschen im Freistaat und wie wir sie verbessern können. Dazu diskutieren wir mit Expertinnen und Experten zu vielen spannenden Themen aus dem Gesundheitswesen.
Herzlich willkommen zurück hier in der Gesundheitsarena. Es ist Oktober und damit der internationale Brustkrebsmonat. Deswegen möchten wir heute auch mit Ihnen über dieses wichtige Thema sprechen. Es ist ein Thema, was sehr viele Frauen betrifft. Im Laufe ihres Lebens erkrankt eine von 8 Frauen an Brustkrebs. Mein Name ist Martin Eulitz und heute spreche ich mit der Frauenärztin Dr. Martina Pankratz-Hauer. Sie ist als niedergelassene Frauenärztin in Dachau tätig. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Wir haben im Vorfeld zu dieser Aufnahme mit einer betroffenen Patientin gesprochen und wir werden mal da reinhören, wie diese Frau, Frau Welter, die Diagnose selbst erlebt hat.
Die Diagnose bekam ich per Telefon. Der Arzt, der Radiologe, rief mich an morgens um 9 und sagt, es tut ihm furchtbar leid. Es ist Krebs, ich soll sofort mich vorstellen in der Klinik. Mein Name ist Becky Welter, ich bin 58 Jahre alt und habe mit 41 Jahren die Diagnose Brustkrebs bekommen. Ich habe immer regelmäßig getastet und ich habe wahrscheinlich auch viel zu viel getastet. Also ich bin Angstpatientin gewesen, weil meine Tante Brustkrebs hatte und mein Vater hatte Prostatakrebs. Ich war dann 2007 bei der Mammographie, da war alles okay im August. Und im Januar habe ich meinen Knoten selber gespürt. Ich war dann 5-mal bei meinem Frauenarzt, der mich immer weggeschickt hat und gesagt hat, ah, Frau Welter, ist doch alles gut, Sie sind doch noch so jung und da spürt man nichts. Und bin dann fast ein Jahr mit meinem Knoten rumgelaufen und hatte dann irgendwann so eine Panik, dass ich mir ins Auto gesetzt habe, nach München gefahren bin. Und da im Ultraschall hat man den Knoten dann gesehen. Es war furchtbar. Für mich ist er Welt zusammengebrochen.
Frau Dr. Pankratz-Hauer, wir haben es gerade eindrucksvoll gehört. Es war ein Knoten in der Brust, den sie getastet hat. Ist es das erste Anzeichen dafür, dass da was nicht in Ordnung ist?
Es ist das Anzeichen, das die meisten Frauen als erstes bemerken. Es ist sehr schwierig, einen Knoten zu unterscheiden von einem guten oder einer zystischen oder Flüssigkeitseinlagerung vor den Tagen. Ein Knoten, der wirklich auffällig ist, der ist derber, er ist härter und er verändert sich nicht mit dem Zyklus. Er ist meistens nicht gegen den Brustkorb oder gegen die Haut verschieblich und er tritt selten an 2 Stellen gleichzeitig auf. Also der Unterschied der Brüste, die Härte, die Verschieblichkeit, das sind Dinge, die die Frauen wirklich dann alarmieren sollten und zu ihrem Arzt schicken.
Sie hat da eine lange Odyssee durchlaufen ja geradezu. Ist denn das typisch?
Typisch sicher nicht, aber leider auch kein absoluter Einzelfall. Ich kann mir kein Urteil erlauben, warum das damals so gelaufen ist. Wenn eine Frau 4-mal zum Arzt geht und einen Knoten hat und es im Abstand von einem Jahr, dann sollte man unbedingt einmal zumindest diesen Tumor abklären. Sicher ist es aber heute so, dass wenn eine Patientin 4-mal kommt mit einem Befund, dass mit Sicherheit die meisten Kollegen zumindest eine Mammasonographie machen würden von dem Bereich, um sich zu vergewissern, dass da wirklich kein bösartiger Befund vorliegt oder wenn sie das nicht selber machen, zu einem entsprechenden Fachkollegen überweisen.
Können Sie uns als Expertin mal sagen, was passiert bei der Mammographie eigentlich?
Bei der Mammographie muss man unterscheiden zwischen kurativer und Screeningsmammographie. Screening bedeutet ja immer, dass ich gesunde Menschen in bestimmten Intervallen untersuche, also Frauen, die keine Symptome und auch keine Risiken haben. Die werden direkt eingeladen von einer zentralen Stelle und bekommen einen Termin. Dort werden Aufnahmen gemacht von der röntgentechnischen Assistentin, jeweils 2 Aufnahmen jeder Brust. Die Patientin geht nach Hause und bekommt einen Befund. Und man kann auch da die Angst etwas nehmen, weil nur 30 von 1000 durchgeführten Mammographien überhaupt einen abklärungsbedürftigen Befund ergeben und circa 6 Frauen tatsächlich dann Brustkrebs haben. Also die meisten Röntgenuntersuchungen sind ohne auffälligen Befund. Bei der kurativen Mammographie ist es so, dass die Patientin kommt mit einem Vorbefund oder weil sie ein erhöhtes Risiko hat. Sie geht in die Praxis, wird dann ebenfalls von der röntgentechnischen Assistentin geröntgt. Und dann wird, je nachdem, ob notwendig, noch ein Ultraschall angeführt und der Befund mit dem Arzt besprochen. Die Angst vor der Mammographie begleitet viele Frauen, die Angst vor Schmerzen. Ich erlebe das nicht sehr häufig. Die wenigsten Frauen, die deswegen nicht mehr kommen. Das ist eher die gefühlte Angst als die tatsächlichen Schmerzen.
Sie haben jetzt über eine gefühlte Angst gesprochen. Ich habe in meinem Bekanntenkreis mich vor der Aufnahme hier umgehört und da haben doch einige Frauen gesagt, ach nee, mit dem Thema möchte ich mich nicht beschäftigen, das höre ich mir dann lieber gar nicht an. Denken Sie denn, dass in dem ganzen Kontext die Angst ein bestimmendes Gefühl ist?
Angst ist das häufigste oder die häufigste Ursache, warum Frauen überhaupt nicht am Screening teilnehmen. Das ist aber der absolut falsche Weg, weil es ist der Krebs, den man wirklich am besten heilen kann, wenn man ihn halt findet. Und finden tut man nur den Tumor bei Frauen, die eben zu den Untersuchungen kommen. Und das, denke ich, ist das, was man nach außen kolportieren muss, dass man unbedingt die Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen sollte, auch mit der Angst, dass was herauskommt. Weil wir können ja als Arzt nicht verhindern, dass jemand was bekommt oder eine Krankheit bekommt. Wir können nur versuchen, sie so früh zu erkennen, dass wir etwas bewirken können und dass die Therapien weniger aggressiv sind und dass die Frauen wirklich auch geheilt werden können. Und das ist bei Brustkrebs definitiv der Fall.
Das ist auch ein sehr schöner Übergang zu dem zweiten Part von Frau Welter, die berichtet hat über ihre medizinische Behandlung und wie diese verlaufen ist.
Also zum Zeitpunkt der Diagnose war ich topfit. Ich war dreimal die Woche beim Laufen, mir ging's prächtig. Ich hatte als erstes die OP und das ging dann alles so schnell und das war einfach auch so total menschlich. Ich war im OP, ich war aufgelöst, ich habe geweint und der Professor hat mein Gesicht in die Hand genommen und sagt, Frau Welter, ich werde Sie operieren, als wären Sie meine Tochter und das trägt mich bis heute. Danach kam dann die Chemotherapie, dann kam noch Bestrahlung und vom Medizinischen her, muss ich sagen, war ich wirklich total gut aufgefangen. Natürlich, ich wusste, es ist nicht schön und es war auch nicht schön, aber ich stand hinter der Therapie und jedes Mal, wenn es mir so richtig schlecht ging, hat man gedacht, jetzt wird er platt gemacht. Ich habe es gut überstanden. Nicht, dass mir gut ging, aber es war okay. Für mich am schlimmsten war tatsächlich die Ungewissheit. Überlebe ich das Ganze? Wie geht's überhaupt weiter? Das war eigentlich das Schlimmste. Und da war es einfach das Wichtigste, Menschen um sich zu haben, die nicht nur irgendwelche Phrasen dreschen von wegen, ach, du bist ja so stark, du schaffst das schon, sondern wirklich Hilfe.
Wir haben jetzt von Frau Welter gehört, wie es bei ihr nach der Diagnose weitergegangen ist. Sie hat auch über die psychischen Belastungen berichtet, über die wir nachher noch sprechen wollen. Lassen Sie uns jetzt erstmal auf die medizinischen Aspekte eingehen. Wie sieht denn die Therapie nach einer solchen Diagnose aus?
Die Therapie hängt natürlich im Wesentlichen von der Tumorgröße, von der Aggressivität, von der Teilbarkeit des Tumors ab. Die häufigsten Therapien sind Chemotherapie und Antihormontherapie, aber auch da abhängig vom Alter der Patientin, auch von ihrem Gesundheitszustand. Je nach Tumor wird dann entschieden, ob man zuerst operiert. Nach wie vor ist auch heute noch die Operation die erste Säule. Es gibt Sonderfälle, wo man erst eine Chemotherapie machen muss, wenn der Brusttumor sehr groß ist und die Brust sehr klein oder der Tumor sehr aggressiv ist. Bestrahlung bei brusterhaltender Therapie ist in den meisten Fällen notwendig. Auch das ist mittlerweile kein Grund zur Besorgnis, weil es keine aggressiven Geräte mehr gibt, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war. Und es gibt auch sehr viele neue biologische Medikamente, die versuchen, den Krebs an der Schwachstelle zu treffen, die deutlich weniger aggressiv für die Patientin sind. Und es gibt auch genügend Medikamente, die eventuelle Nebenwirkungen auch abmildern können.
Wir haben das jetzt gerade auch wieder sehr eindrucksvoll gehört, die psychische Belastung, die da eine große Rolle spielt. Wie nehmen Sie die bei Patientinnen wahr und haben Sie als Ärztin Möglichkeiten, diese psychische Belastung irgendwie zu reduzieren?
Die Psyche muss von Anfang an natürlich mit beachtet werden. Jede Patientin reagiert anders. Manche verschließen sich erstmal total und da ist es sehr hilfreich, auch die Patienten zu ermuntern, darüber zu reden. Und zwar auch mit der Familie. Viele Frauen neigen ja dann dazu zu sagen, ja, das kann ich meinem Partner nicht zumuten oder meine Kinder dürfen das nicht erfahren. Das ist mit Sicherheit der schlechtere Weg. Die Kinder spüren sowieso, wenn irgendwas nicht mehr stimmt mit der Mutter. Und der Partner muss auch involviert werden, weil natürlich auch die ganze Familie von dieser Erkrankung oder von jeder Krebserkrankung mit betroffen ist. Wichtig ist erst einmal ein ruhiges und auch nicht zu informatives Gespräch, die Fakten erstmal darlegen, aber auch genau das erklären, dass man eben eine gute Aussicht hat in den meisten Fällen und versucht zu erklären, wie die operative und die weitere Therapie verlaufen wird. Und dann eben nochmal ein Gespräch zu haben, wenn so ein paar Tage sich gesetzt hat alles, um dann wirklich die dringenden Fragen zu klären. Ich habe immer sehr gerne auch jemand anders mit dabei, einen Freund, den Partner, irgendeine Bekannte, weil vier Ohren hören immer mehr als zwei. Und es ist mir selbst schon passiert, dass ich über gewisse Dinge mit den Patienten rede, die sie am nächsten Tag nicht mehr einordnen können oder nicht mehr wissen, weil man so unter Schock steht in dem ersten Moment, dass man vielleicht auch alles ausblendet. Und es ist sehr hilfreich, wenn auch Freunde und Familie vielleicht entlasten, indem sie sagen, ich recherchiere für dich oder ich nehme dir einfach so alltägliche Dinge ab. Und sehr wichtig ist, dass die Patientin einfach auch versteht, was gemacht wird und warum es gemacht wird und selbst entscheidet, was sie möchte, weil es gibt nirgends so viele Experten im Umfeld wie in Sachen Krebs. Das sind oft sehr viel Pseudoinformationen. Wichtig ist auch, die Patienten dahin zu bringen, wenn sie googeln, auf seriösen Seiten zu googeln.
Das wollte ich jetzt gerade bei Ihnen nachfragen. Oft wird ja abgeraten, ja, nicht die Krankheit bei Google eingeben. Da kommen fürchterliche Ergebnisse raus. Sie sagen, man kann googeln, aber wo unterscheide ich dann, ob das seriös ist oder nicht?
Ich kann es ja niemandem verbieten und ob ich sage oder nicht, es wird trotzdem gegoogelt. Ich sage immer dann auf Seiten von Unikliniken, die sich dem Thema widmen. Und was wirklich sehr gut ist, ist von der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie. Da gibt es einen Patientenratgeber, der auch wirklich für Patienten übersetzt, was diese Empfehlungen bedeuten. Mit einfachen Worten, die man nachlesen kann. Der ist zwar auch wahnsinnig umfangreich, aber der ist sehr informativ geschrieben, um überhaupt das Ganze einordnen zu können.
Wir werden das natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge verlinken. Und es gibt ja noch einen weiteren Unterstützungskreis sozusagen, das sind Selbsthilfegruppen. Und wir haben da von Biggi Welter auch gehört, dass sie sehr aktiv ist im Bereich der Selbsthilfe. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Mamazone ist die größte Patientenorganisation in Deutschland mit 1600 Mitgliedern. Und ich habe dort sehr viel Hilfe bekommen und bin da irgendwann hängen geblieben. Also anfangs war ich einfach mit auf Veranstaltungen und inzwischen bin ich seit 6 Jahren im Vorstand und versuche, Frauen einfach beizustehen, weil ich weiß, wie es bei mir war. Ich leite einige Gruppen, aber ich profitiere auch davon. Und eine Frau hat zu mir mal gesagt, sagt sie, weißt du, ich bin hier als Fremde rein und gehe mit Schwestern raus. Genau das ist es manchmal, dass man so eine Nähe aufbaut und sich Dinge sagen traut, die man in der Familie gar nicht sagt. Ich meine, wer geht hin und sagt, ich habe Angst, dass ich sterbe? Wir haben immer wieder virtuelle Veranstaltungen, wo wir Referenten einladen. Wir haben zum Beispiel einmal im Jahr unseren Kongress, die sogenannte Diplompatientin. Und man kann auch jederzeit anrufen. Also wir sind in ganz Deutschland vertreten und für München und Augsburg bin ich die Ansprechpartnerin.
Das klingt jetzt hervorragend, was man so hört. Sie als Ärztin, auch als erfahrene Ärztin, was halten Sie denn von Selbsthilfegruppen?
Hängt sicher auch wieder von der Selbsthilfegruppe ab. Insgesamt halte ich es für eine sehr gute Einrichtung, weil Selbsthilfegruppen an einer anderen Stelle ansetzen, wie das die medizinische Versorgung kann. Viele Frauen sagen ja, da reden die eh nur über Krebs. Das stimmt nicht. Für die ganz akute Diagnose ist eine Selbsthilfegruppe vielleicht noch zu überfordernd für die Frau. Sie ist so beschäftigt mit ihrer Ersttherapie, dass sie, glaube ich, noch nicht in der Lage ist, eine Selbsthilfegruppe in Anspruch zu nehmen. Aber Mamazone zum Beispiel bietet ja auch Hilfe beim Erstgespräch. Also wer alleine ist oder niemanden hat, den begleitet, ist es sicher eine gute Sache. Für die übrigen Frauen ist die Selbsthilfegruppe sicher eine große Hilfe, nach der Primärbehandlung, wenn Operation, Bestrahlung, Anschlussbehandlungen abgeschlossen sind.
Wir sind jetzt sehr intensiv in die Thematik heute hier eingestiegen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht eine Kernbotschaft, die gerade die Hörerinnen dieser Episode der Gesundheitsarena mitnehmen sollten?
Wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dass ich weiß, was ist normal bei mir, wie fühlt sich meine normale Brust an. Nur dann kann ich ja auch sehen, was nicht normal ist. Ja. Und wenn Befunde sind, nicht auf die lange Bank schieben, zeigen, nachschauen lassen. Und wer sehr verunsichert ist oder auch ein höheres Risiko hat, kann ich nur raten, auch in regelmäßigen Abständen einen Brustultraschall machen zu lassen, auch wenn nicht alle Untersuchungen von den Kassen übernommen werden.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Pankratzauer, dass Sie uns heute solche Einblicke in das Thema Brustkrebs gegeben haben. Es war sehr interessant, auch für mich als Mann.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Folge der Gesundheitsarena zum Brustkrebsmonat Oktober. Alle Informationen zu der Thematik stellen wir natürlich gerne auf unserer Internetseite www.kvb.de oder in den Shownotes zu dieser Folge zur Verfügung. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn es dann um das Thema Impfen geht.
Das war die Gesundheitsarena, eine Produktion der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Moderation Martin Eulitz. Redaktion und Technik Sandra Greißel, Angela Kieser, Marion Munke, Florian Schaller. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.